Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Zuversicht in Zeiten der Angst, Christus unser Halt, das ist ein sehr wesentliches Thema für die gegenwärtige Lage, in der wir uns befinden. Ich möchte Sie also alle einladen, aufgrund dieser Zusage des Wortes Gottes, inmitten von Unsicherheit und Angst den festen Halt in Jesus Christus immer neu zu finden und sich dort zu verorten, auch ganz persönlich, auch im Alltag. Denn die christliche Hoffnung, das ist viel mehr als Optimismus oder als positives Denken. Das machen wir alles selber. Aber eine Hoffnung, die mein Leben trägt, die muss irgendwie von außen in mein Leben kommen. Die darf ich nicht selber hervorbringen müssen. Wir reden also von einer Hoffnung, die von außen zu uns kommt, die von Gott zu uns kommt. Nun enthält unser Thema auch diese Aussage Zeiten der Angst. Und da könnte man die Frage stellen, ja, warum empfinden viele Menschen Ängste? Auch Leute, denen du es nicht ansiehst, die sie offenbar nicht so ohne weiteres ablegen können. Ich würde sagen, wir befinden uns in einer sehr komplexen Gemengelage, wo die Angst nicht nur aus einer Quelle kommt. Wir können aber sagen, das Evangelium von Jesus Christus macht uns darin Hoffnung, dass diese Hoffnung in der Liebe Gottes, in der Auferstehung Jesu Christi und im Geschenk des Glaubens wurzelt. Diese Hoffnung ist eine Antwort auf ein Problem. Und das Problem möchte ich gerne mal festmachen an drei Bereichen. Es gibt persönliche Erschütterungen. Es gibt politisch-gesellschaftliche Entwicklungen, die uns Sorgen machen. Und es gibt Widerstände gegen den Glauben, die wir auch erleben, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Ich fange mal mit der ersten Sache an. Es gibt also persönliche Erfahrungen. Trotz aller digitalen Vernetzung hat man festgestellt, in Umfragen sind besonders sehr viele junge Leute einsam. Man ist ständig im Reden, im Chatten, im Kontakt. Und dahinter vereinsamt das Herz und findet aus diesem Irrgarten nicht so ohne weiteres wieder heraus. Oder es gibt einen Eindruck, den viele Menschen auch teilen, dass sie sagen, es gibt kein Verständnis für meine offenen Wunden und ungelösten Fragen in meiner Umgebung. Im Bereich der Wunden und im Bereich der ungelösten Fragen fühle ich mich absolut alleine. Deswegen vermeide ich es, darüber zu reden, aber in meinem Inneren gibt es einen Bereich, der sozusagen nicht abgedeckt, nicht getragen ist. Das ist auch eine Sache, die viele Menschen betrifft. Ich muss die schlechte Seite an mir immer verstecken, damit ich nicht so viele Nachteile einkassiere. Es besteht nämlich die Gefahr der Abwertung meines Lebens. Und die möchte ich großräumig umfahren. Aber indem ich das laufend mache, bleibt ein schwerer Stein auf meinem Herzen hängen. Und das ist die Angst. Wie komme ich da raus? Dann gibt es wirtschaftliche Begrenzungen und Nöte. Jemand hat das mal ein bisschen lustig ausgedrückt. Er sagt, eine Frau geht in einen Supermarkt und verlangt eine Leiter. Wozu brauchen Sie denn eine Leiter? Ja, weil die Preise so hoch sind. Das ist für viele ein Problem. Wie komme ich im Alter durch mit meiner Rente? Also das sind alles Sachen, die uns beschäftigen. Zweitens, der politisch-gesellschaftliche Bereich hinterlässt auch so manche Schleifspuren. Die haben steigende Mieten, wirtschaftlichen Druck, unsichere Arbeitsverhältnisse. Das nur mal als Stichwort. In der Politik beobachten wir die Zunahme von Extrempositionen, ideologische Blasenbildungen, wo man nicht mehr bereit ist, mit dem anderen zu reden. Also eine sinkende Verständigungsbereitschaft, Anschläge auf offener Straße, wie vor einiger Zeit hier auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Der Staat scheint, das ist eine subjektive Wahrnehmung, scheint überfordert zu sein. Kriege in unserer Nähe, die Ukraine, viele Firmen stellen auf Rüstungsproduktion um. Da stellt man sich als Christ die Frage, kann ich da mitarbeiten? Und dann gibt es noch viele ernst gemeinte Vorschläge und manche von denen liefern die eigene Satire gleich mit, wie zum Beispiel der, ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentner. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben es falsch gemacht. Wir haben immer junge Leute gesucht für FSJ, jetzt werden uns die Rentner anempfohlen. Also mal an alle Rentner, wenn das kommt, wir haben dann hier bestimmt ein paar freie Plätze, da könnt ihr euch bewerben. Aber jetzt mal ohne Spaß, die Begründung war interessant für diesen Vorschlag, die habe ich mir angehört. Die Begründung lautet, die Babyboomer, also die meisten von uns, die wir heute hier sind, gehören dazu, die Babyboomer haben zu wenig Kinder in die Welt gesetzt. Die fehlen uns jetzt im Pflegeversicherungs- und Rentensystem und überall. Da mache ich mal eine Klammerbemerkung. Pro Jahr wurden aber auch 100.000 Menschen abgetrieben. Die fehlen uns auch. Und das merken wir jetzt, dass die Systeme nicht mehr halten. Also das sind Themen, auf die man von alleine gar nicht kommt. Ich habe mir gedacht, man kann hier also nur mit einer Satire antworten auf solche Vorschläge. Und die geht nach meinem Dafürhalten so. Hallo Babyboomer, ist euch klar, ihr müsst bald in ein verpflichtendes soziales Jahr. Dann heißt es, her mit euch, ihr Senioren, ergreift ganz schnell eure Rollatoren und lasst uns in den Garten schweben, um dort Baumwurzeln auszuheben. So kommt Deutschland voran. Also Sie merken, man kann drüber schmunzeln, aber wenn man das so öfters mal hört, kann das auch andere Gefühle auslösen. Jemand hat mich mal gefragt, was ist eine Erdbeere? Oder hat jemanden gefragt, was ist eine Erdbeere? Und die Antwort lautet, eine Erdbeere ist eine Kirsche mit Gänsehaut. Genau die bekomme ich bei solchen Vorschlägen. Die Gefahr ist nämlich die, dass wir vor einem Konflikt nicht der Zivilisationen, sondern der Generationen stehen. Das ist die Gefährdung, auf die wir zugehen. Also, das kann Menschen beschäftigen. Dann gibt es die Widerstände gegen den Glauben. Auch das ist eine Realität, mit der wir es zu tun haben. Es gibt die okkulte Betätigung. Viele Leute probieren einfach mal ein bisschen Esoterik aus. Das findet viel öfter statt, als man denkt. Denn uns wurde ja gesagt, alles ist nur Fantasy, also nicht schlimm. Aber aus der Seelsorge wissen wir, dass das nicht stimmt. Man probiert einfach mal aus und bleibt im Netz des Okkultismus hängen. Es gibt aber auch andere Dinge, wo dem Glauben Hindernisse in den Weg gelegt werden. Ich besuchte in der letzten Woche ein Ehepaar. Die haben einen geistlichen Dienst in einem asiatischen Land getan. Und sie haben dort keinen Fuß auf den Boden bekommen, obwohl sie sich redlich gemüht haben, sie mussten das Land wieder verlassen und waren jetzt ganz traurig darüber, weil das Ganze fühlte sich so an wie ein großes Versagen. Wir haben nichts hinbekommen. Wir haben die ganze Nacht gefischt, aber ohne was im Netz zu haben. Und da ist die Antwort natürlich eine echte. Was sollen wir tun? Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Aber dieses Ehepaar erzählte mir, dass sie in diesem Land auf Missionare, einheimische Missionare getroffen sind. Die haben ihnen Folgendes erzählt. Wenn wir manchmal in bestimmte Dörfer kommen, da sind die Leute so erbost über uns, dass sie uns mit Händen und Füßen, also mit beiden Händen und beiden Füßen, an einen Baum fesseln oder an zwei Bäume fesseln und dann Ameisen holen und die unters Hemd und überall reinstecken und uns dann Stunden damit alleine lassen. Das sind Widerstände. Und trotzdem gibt es immer neue, junge Leute, die aufbrechen und das Evangelium weitergeben. Aber da habe ich dran gedacht, das hat Jesus uns verheißen. Er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Nur sind wir daran vielleicht nicht mehr alle gewöhnt. Im Jüdischen finde ich das Schöne, dass man über Schwierigkeiten immer auch mal einen Witz macht. Und einer der jüdischen Witze geht so. Also ein Rabbiner betet zu Gott: Mein Gott, was soll ich machen? Mein Mosche, mein einziger Sohn, ist Christ geworden. Darauf Gott: Ja, mein Sohn, ich habe auch noch einen, der ist auch Christ geworden. Sagt der Rabbi: Na, aber was hast du denn dann gemacht, als das passiert ist? Wie hast du denn reagiert? Antwort: Ich habe ein neues Testament geschrieben. Also so kann man im Jüdischen Dinge verarbeiten. Aber ich verstehe auch, dass uns nicht immer zu Späßen zumute ist. Es gibt neuerdings Protestveranstaltungen, wo in Gottesdiensten ein positives Wort über Israel geäußert wird. Nimmt immer weiter zu. Und wir werden mit vielen Zudringlichkeiten anderer Art noch zu tun bekommen. Wenn wir das alles betrachten, die Erfahrung unserer eigenen Angst, die politisch-gesellschaftliche Ebene, die Widerstände, worin besteht denn nun die Hoffnung des Glaubens, die in diesen Fragen aufhilft, tröstet und stärkt? Der Bibelvers, dem unser Thema entnommen ist, der lautet, Epheser 3, Vers 12, In Jesus Christus, unseren Herrn, haben wir Freimut und Zugang durch den Glauben an ihn. Freimut, Zugang und Glauben. Drei wichtige Gaben Gottes, die uns durch die Krise führen können. Der dreieinige Gott schenkt uns diese Dinge, um uns zur Hilfe kommen zu können. Alles sind Gaben Gottes, keine eigene Leistung. Und die wollen wir uns mal anschauen. Da gibt es also erstens den Freimut zu Gott und zum Zeugnis über ihn. Das zielt auf den letzten Punkt, den Widerstand gegen den Glauben. Freimut, von dem hier die Rede ist, das bezeichnet ursprünglich das Recht der freien Bürger auf freie Meinungsäußerung in der Versammlung, dem höchsten Verwaltungsorgan der städtischen Gemeinde. Aber dieser Freimut bezieht sich auf die Gemeinschaft mit Gott und auf die Verkündigung des Evangeliums. Er ist ein öffentliches Reden, ein offenes Reden und ein unerschrockenes Reden. Ein unerschrockenes Reden. An dieser Stelle will der Apostel Paulus sagen: Werdet nicht müde. Lasst nicht ab von dem Freimut, Gebrauch zu machen, mich zu bezeugen. Denn Gott ist es, der diesen Freimut in euch wirkt. Durch seine Nähe will er euren Dienst stärken. Die Klage über die Bedrängnisse, denen der Glaube ausgesetzt ist, die lähmt und schwächt uns und sie hilft uns überhaupt nicht voran. Das heißt, Schwierigkeiten müssen immer erst einmal angenommen werden. Und dann kann man sich mit ihnen befassen. Und jetzt saß ich mit diesem Ehepaar, wo ich schon erzählte, zusammen in einem Raum, wo sie mir sagten, wir mussten aus dem Land zurück, wir haben keinen Fuß auf den Boden bekommen. So was sage ich jetzt. Ich habe ihnen gesagt: Wisst ihr, wir folgen gemeinsam Jesus Christus nach, von dem wir wissen, dass er der Verworfene, von den Bauleuten verworfene Eckstein ist. Und was habt ihr erlebt? Ihr habt auf ihn gehört, ihr seid im Gehorsam losgegangen und ihr habt euer Bestes versucht und ihr seid wie Christus verworfen worden. Das ist vor den Menschen nichts. Das sieht aus wie reine Erfolglosigkeit. Aber vor Gott ist es ein hoher Wert. Ihr habt Leidensgemeinschaft mit Jesus Christus öffentlich praktiziert. Das bleibt euch erhalten als Segen und als ein hoher Wert. Das muss man sagen, weil Gott uns das nicht einfach nur so geschehen lässt, sondern er wird das segnen. Das ist der Trost der Kreuzesgemeinschaft. Auch Jesus wurde nicht überall angenommen. Auch er musste Orte verlassen. Er musste manchmal sogar fliehen. Und das auch zu erleben und zu wissen, sie lehnen im Grunde nicht mich ab, sondern den Christus, der in mir wohnt und der zu ihnen sprechen will, das ist ein Trost, den Gott uns in diesen Momenten schenkt. Gleichzeitig stärkt er uns den Freimut, mit der Verkündigung des Evangeliums nicht aufzuhören, trotz solcher Erfahrungen. Der anglikanische Theologe und ehemalige Erzbischof von Canterbury, George Carey, hat mal Folgendes gesagt: Der heutige Christ hat keinen Grund, sich zu schämen, wenn er bekennt, dass Gott sich in Jesus Christus endgültig, völlig und vollkommen geoffenbart hat. Er ist das letzte und beste Wort Gottes. Und wir müssen diese umstrittene Botschaft demütig zu anderen Menschen tragen und an sie weitergeben, was wir erkannt haben. In Jesus Christus, unseren Herrn, haben wir Freimut und Zugang durch den Glauben an ihn. Der Zugang zu Gott ist eine Antwort auf die vielen persönlichen Erfahrungen der Bedrängnis und der Angst in unserem täglichen Leben. In der Urgemeinde gab es eine Diskussion, inwieweit Christen zum Gottesvolk dazugehören, die aus nichtjüdischen Völkern heraus sich für den Glauben entschieden haben. In der Synagoge waren sie nur als Gottesfürchtige geduldet, also sie waren keine Vollmitglieder, sondern durften nur teilnehmen. Sie hatten nur eine Teilnahmeberechtigung. Paulus vergewissert sie nun, dass es einen neuen Status gibt, den sie durch das Evangelium erhalten haben. Er sagt, Gott hat aus beiden eins gemacht, aus den Christen, die aus jüdischem Hintergrund kommen, und euch. Ihr seid eine Gruppe, ein Leib, Miterben, Mitgenossen und vieles mehr, hat er ihnen ins Herz geschrieben. Mich hat es daran erinnert, dass es wichtig ist, die messianisch-jüdischen Geschwister zu unterstützen, die unsere nächsten Verwandten sind. Sie sind oft nirgendwo gern gesehen. Aber sie sollten Aufnahme bei uns finden. Das ist sehr wichtig. Denn wir gehören mit ihnen zusammen. Mit ihnen gemeinsam haben wir einen unmittelbaren Zugang zu Gott. Uns gemeinsam gelten alle Verheißungen der Schrift. Darum gilt es nun, sie im Glauben zu ergreifen. Heute sind es vermutlich andere Dinge, die uns davon abhalten, die Gegenwart Gottes persönlich zu suchen. Ich nenne mal ein paar Stichworte. Das abgelenkte Leben, also die ständige Unterhaltung. Du siehst immer mehr Leute auf dem Fahrrad fahren und vor sich das Smartphone und noch ein Kopfhörer im Ohr. Da denke ich, wenn hier mal der Verkehr nicht stimmt. Aber das abgelenkte Leben oder das überladene Leben, Sorgen und zu viele Termine übereinander. Das leidensscheue Leben, die Erwartung ständigen Wohlbefindens, die sich nie ganz erfüllen kann in dieser Welt. Und das abgesicherte Leben, die Risikoscheue, die es immer wieder in uns gibt. Gerhard Küttner, der evangelische Pfarrer in Breunsdorf, der ja seinerzeit einen großen geistlichen Aufbruch dort erlebt hat, der hat zwei Dinge gesagt, die mir hier wichtig sind. Er sagte zum einen, was Gott nicht ausgeliefert ist in unserem Leben, hindert die Vollmacht Jesu, die durch uns wirken will. Und ich ergänze, die in uns wirken will. Also das ausgelieferte Leben ist die Voraussetzung für die Erfahrung mit Gott. Und zweitens sagte er, Weisung und Verheißung gehören immer zusammen. Folge seinen Weisungen und du erlangst seine Verheißungen. Ich nehme Gottes Wort auf in meinem Leben, auch dort, wo es mir nicht gleich schmeckt, und ernte Verheißungen in ihm. Dazu werden wir eingeladen, den Zugang zu Gott zu suchen, immer neu. Liefere Christus alle deine Unvollkommenheit und Belastungen aus. Du hast doch einen Zugang durch Christus zu ihm. Du musst ihn aber auch benutzen. Du musst es auch machen und nicht nur darüber nachdenken. Bete aufgrund der Verheißungen der Schrift. Gehen wir doch die erwähnten Engpässe mal ganz kurz durch. Einsamkeit. Psalm 68, Vers 7 heißt es, du bist ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Darauf kann ich mich doch berufen. Oder Wunden und Scham empfinden. Psalm 147, Vers 3, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Unversöhnlichkeit. 2. Korinther 5, Vers 19, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber. Und wenn ich das erlebe, kann ich doch diese Vergebung weitergeben. Finanzielle Engpässe, Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das andere, was ihr braucht, wird euch gegeben, wird euch zufallen. In Jesus Christus, unserem Herrn, haben wir Freimut und Zugang durch den Glauben an ihn. Das Letzte, was ich kurz beleuchten möchte, ist der Glaube an das Evangelium. Und ich wende das mal an auf die politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen und unseren Umgang damit. Zuerst gilt der Glaube uns selbst, dass unser eigenes Leben in Ordnung gebracht wird. Der Glaube an Gott und die Gemeinschaft mit ihm ist ja wie eine Werkstatt, wo unser Leben in Ordnung gebracht wird. Aber dann geht es auch, den Glauben zu haben für die Aufgabe, die wir ausrichten sollen durch unser Leben. Glaube ist das Überzeugtsein von etwas, das noch nicht bewiesenermaßen bei mir ist, das ich noch nicht in meiner Hand halte. Also ein Überzeugtsein von Gottes Handeln, das noch kommt. Vor einer Woche hatten Johannes Golling und ich die Gelegenheit, Yasir Erik zu treffen. Das ist ein Bischof der anglikanischen Kirche, der besonders für die Christen zuständig ist, die sich aus muslimischem Hintergrund in 80 Ländern bekehrt haben. Das ist sein Bereich. Und der hat ein Buch geschrieben, dass er, als er noch fanatischer Muslim war, dass er dort einen Christen namens Zakaria mit Freunden zusammen töten wollte. Also sie haben ihn gestochen, sie haben mit Messern und auf ihn eingeschlagen. Er lag bewegungslos am Boden und alle dachten, der ist tot. Inzwischen hatte sich also Yasir bekehrt und auf einer Konferenz in Kairo wurde er angesprochen von einem sudanesischen Pastor: Hallo, bist du der und der, bist du der und der? Und es kam raus, der da mit ihm sprach, war dieser, den sie todmeinend zurückgelassen hatten. Der hatte überlebt, aber natürlich mit körperlichen Einschränkungen. Ich glaube, ein Auge war kaputt und manches andere war eingeschränkt. Also er hatte körperliche Schäden davongetragen. Und da gab es ein großes Schweigen zwischen den beiden. Und ich habe diesen Bischof Yasir Erik nochmal gefragt, ist das wirklich so zu verstehen, wie du das geschrieben hast? Er sagte ja. Dieser Mann namens Zakaria, der holte seine Bibel heraus und auf der ersten weißen, noch unbeschriebenen Seite standen Namen untereinander aufgeschrieben. Das waren alles seine Feinde. Und auch sein Name, des Bischofs, stand mit drauf. Und er hat gesagt, für diese Leute habe ich, so sehr ich konnte, jeden Tag gebetet. Und daraufhin hat der Bischof gesagt, dass ich heute glaube, verdanke ich dem versöhnenden Gebet dieses Zakaria, niemandem sonst. Für die Feinde zu beten, anstatt sie zu schelten, anstatt sie runterzureden, anstatt ihnen alles Mögliche an den Hals zu wünschen. Das ist unser Auftrag für diese Welt. Beten Sie doch für die, die Sie am wenigsten leiden können. Machen Sie mal einen Test. Beten Sie für sie, dass Gott an ihnen handeln kann. Das ist ein Hinweis, wie wir damit umgehen können. Ein anderer ist der, es gibt für jede Krise von Gott ein Arzneimittel, Stichwort Ukraine-Krieg. Können wir nicht dafür beten, dass die Christen von beiden Seiten aufeinander zugehen und sich versöhnen und gemeinsam sagen, wir wollen diesen Krieg nicht? Wäre das nicht ein Zeichen? Lassen Sie uns beten für die Christen, dass sie diesen Überschritt schaffen. Und ich bin überzeugt, dass es eine Auswirkung auf den Krieg haben wird. Das kann man ganz positiv machen, dafür zu beten. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, unsere Aufgabe als Christen ist es, an der Not der Leute teilzunehmen, sie zu lindern, wo wir können. Aber dabei setzen wir unsere Hoffnung ganz auf Christus. Jürgen Becker, ein evangelischer Theologe und Professor für Neues Testament und Judaistik, der hat sich mal dran gesetzt und hat die Sicht des Apostels Paulus auf die Wirkung des Evangeliums beschrieben. Was hat Paulus über das Evangelium geglaubt und was hat er erwartet, wenn er es predigt? Er hat das mal kurz zusammengefasst. Und das geht so. Unter der heiligenden Wirkung des Evangeliums und des Geistes werden Sünder zu Heiligen, Ungerechte zu Gerechten, Trunkene zu Nüchternen, Schlafende zu Wachenden, fleischlich zu geistlich Orientierten. Man gerät aus der Gemeinschaft der Verlorenen zu den Geretteten, aus der Unreinheit in die Heiligung, aus Finsternis und Nacht ins Licht und in den Tag, aus der Hoffnungslosigkeit in die Freude, aus dem verdrehten Geschlecht zu den Kindern Gottes. Das alles bewirkt das Evangelium. Und deswegen braucht die Welt nichts mehr, als dass wir dieses Evangelium zu ihnen bringen und nicht ihre Agenda mitfeiern, sondern unsere eigene dagegen setzen. Glaube an die Wirkung des Evangeliums. Es hat mich verändert. Es hat dich verändert. Und warum sollen wir nicht glauben, dass es auch andere verändert? Zuversicht in Zeiten der Angst. Christus, unser Halt. Amen.